SWR Kultur Gespräch.
Nach dem Erfolg der AfD in Sachsen-Anhalt und vor den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern hören Sie heute dazu zwei prominente ostdeutsche Stimmen. Die Publizistin Jana Hensel, bekannt durch ihr Buch Zonenkinder, erklärt, weshalb eine westdeutsch dominierte Politik dazu geführt hat, dass die AfD in Sachsen-Anhalt, eine gesichert rechtsextreme Partei, zur stärksten politischen Kraft werden konnte. Das Gespräch mit Jana Hensel hören Sie im zweiten Teil dieser Sendung in etwa 20 Minuten. Zuerst spricht Lenore Lötsch mit Monchi, Sänger der Band Feine Sahne Fischfilet, über den Alltag in seinem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern. Dort hat schon bei den letzten Bundestagswahlen die Mehrheit der Leute rechts gewählt. Was also tun, wenn nicht mit der AfD reden in so einem 54%-Dorf nicht mehr geht? Darüber hat Monchi ein Buch geschrieben mit dem Titel Jenseits der Brandmauer und damit für ziemlich viel Aufsehen gesorgt.
Ich sitze hier mit einem, der sich gerade mit allen verscherzt, ist meine Prognose.
Das Gefühl habe ich auch.
Wenn etwas sicher war, Monchi, dann war es, dass du als Sänger der Band Feine Sahne Fischfilet aus Mecklenburg-Vorpommern sowas wie eine Galionsfigur der Linken bist. Ich glaube, das bröckelt ein bisschen mit diesem Buch. Du hast es geschrieben, neues Buch, es ist dein zweites Buch, es ist gerade herausgekommen und du lieferst irgendwie gleich das neue Label. Mir gegenüber sitzt ein antifaschistischer Lokalpatriot aus der Kulturhauptstadt Vorpommerns. Patriot? Echt?
Ja, Lokalpatriot auf jeden Fall. Also alles andere wäre Verrat an mir selbst, das irgendwie nicht auszusprechen, weil vielleicht irgendwer irgendwie sich daran stören könnte. Und ich liebe es in Mecklenburg-Vorpommern, ich liebe es da, wo ich lebe, in Jahren. Wenn ich im Lied singe, diese Zeile, sollte ich alt werden, werde ich hier alt. Auch die kann ich bis heute noch fühlen, auch wenn es natürlich Auf und Abs gibt und auch schon Momente gab, wo ich gedacht habe, will ich noch bleiben, habe ich noch Bock. Aber Hansa Rostock, Freunde, Familie, das ist das Allergrößte sozusagen, ja. Die Ostsee, das sind Sachen, die mich das hier wirklich lieben lassen und die mich dankbar werden lassen oder dankbar sein lassen, dass ich hier geboren worden bin.
Was vermutest du denn, woher könnte der Gegenwind kommen?
Ich denke, Winde kommen von überall immer und das wird dann, die Frage ist nur, wie doll. Und dass dieses Buch Ecken und Kanten hat und das war mir auch wichtig, dass ich da jetzt irgendwie nicht so rundgelutschten Scheiß schreibe, ja. Ich glaube, es ist klar, dass ich wirklich keinen Bock drauf habe, dass die AfD an die Macht kommt, aber ich habe auch keinen Bock, so irgendwie das 100. Anti-AfD-Buch zu schreiben und habe in diesem Buch einfach ganz viele Fragen für mich aufgemacht, die in meinem Kopf rumschwirren und die, glaube ich, nicht, wo ich mit nicht alleine bin. Dass da Leute sich teilweise vielleicht auch angegriffen fühlen, das gehört dazu. Der Witz ist, für die Linken wird es zu unlink sein und da, wo ich aber lebe, wirklich für meinen Alltag, fernab von dieser ganzen Kulturbranche oder dem Internet, ja, also da, wo ich pur wirklich Sachen bekomme, da, wo ich lebe, wird es vielen Leuten zu links sein. Und das ist das Spannungsfeld, wo ich mich bewege.
Nun reden wir immer von das Buch, es heißt Jenseits der Brandmauer. Und natürlich habe ich sofort die Frage, wie ist es denn jenseits der Brandmauer und wie fühlt es sich denn an in einem Ort, der 3000 Einwohner hat, Jamen, 4 Supermärkte, jetzt wieder einen Barber, habe ich bei dir gelesen, einen Skatepark.
Also das erste Wort, was mir eingefallen ist, wenn ich heute losgefahren bin und du mir die Frage stellst, wie es sich anfühlt, in Jamen zu leben, dann denke ich, schön. Ich bin heute Morgen los, bin heute Morgen einmal schon in den See gesprungen. Ja, wir haben die wunderschöne Kieskuhle, 2 Minuten zum See, 2 Minuten zum Fluss, zur Peene. Aber natürlich ist es auch ambivalent. Den Tag nach der Bundestagswahl, 54% der Leute, die gewählt haben, dass mich das sehr bewegt hat. Dass ich das erste Mal den Gedanken, das Gefühl hatte, will ich noch hierbleiben? Ich denke nicht, morgen bricht der Nationalsozialismus aus. Aber was bedeutet das in 10, 15, 20 Jahren? Auch für meine Familie, für mein engstes Umfeld. Was bedeutet das, wenn ich mich in so Worst-Case-Szenarien reingedacht habe? Was, glaube ich, auch in diesem Buch für mich total wichtig ist, immer wieder auch so selber in positive Momente reinzukommen, über schöne Momente im Dorf, in der Gemeinschaft irgendwie zu erzählen. Weil ich denke, nirgendwo ist alles nur gut. Das ist diese Ambivalenz, die ich meine, wenn ich sage, dass ich glaube, dass sie ganz viele Leute in den Kleinstädten und Provinzen kennen. Dass man es mag und dass man irgendwie auch die Leute mag. Dass man so viele Fragen hat, viel mehr als Ausrufezeichen. Widersprüche. Ich saß gestern Abend und habe eine Lesung gemacht, ganz bewusst, im Dorf, umsonst und draußen, auf dem Skatepark, den wir aufgebaut haben, mit den Leuten dort gemeinsam. und habe gesagt, ihr seid alle willkommen, ja. Allein daran stören sich schon Leute und sagen zu mir, wenn ich in Interviews sitze, sagen, was heißt alle willkommen? Das heißt, du lädst da auch die 54% AfD-Wähler ein, ja, und das ist ja wie Verrat oder so, ne? Ich sage, ich sitze da und lese ein Buch und da gibt es ein ganzes Kapitel, wo ich sage, wie scheiße ich das finde und rede über die Überzeugungsarschlöcher, auf die ich keinen Bock habe und wo ich sage, da gibt es eine klare Kante, organisierte Nazis, wie auch immer, aber viele Leute auch andere AfD-Wähler beschreibe, aus meinem Empfinden, Erfolgsfans, Mitläufer, ja, so, auch die sympathischen. Da sind die Überzeugungsleute manchmal viel einfacher, weil da kannst du sie so einfach abgrenzen und lade die ein und sag, kommt da hin. Und es waren über 300 Leute da, von jung bis alt, ganz viele Leute aus der Gemeinde, vom Bürgermeister bis hin zu alten Schulfreunden, von Leuten, die auch, wo ich sehr sicher bin, dass sie die AfD wählen. Das war was Gutes, dass da überhaupt noch jemand sitzt und sagt, ich finde das nicht geil. Das hat einen Preis, auch für meinen Alltag, dieses Buch zu schreiben. Ich kann nicht mit so einem Buch oder auch nicht mit Musik irgendwie Wahlen verändern. Du kannst aber in so Gemeinden schon noch Akzente setzen. Du kannst sozusagen so eine Stimmung prägen und du kannst wenigstens noch einer sein, der sagt, ich habe darauf keinen Bock. Keine Ahnung, wie lange ich da noch zu Kraft habe. Ich kann aber sagen, dass ich es schön finde, in Jahren zu leben.
Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich habe auch, wie du, lange Jahre in Rostock gelebt und bin vor 4 Jahren in ein Dorf gezogen in der Nähe von Bützow. Also in Mecklenburg, du wohnst in Vorpommern, bist in deine Heimat zurückgezogen nach Jahren. Und diese Situation von, da kommen die Wahlergebnisse und du siehst die 54% und du weißt, einer deiner Nachbarn muss es ja gewesen sein. Ich bin ganz unentschieden, ich will alle Leute immer einladen und andererseits will man es ja nicht verharmlosen.
Nee, genau, ich bin ja kein Tourismusbeauftragter, ne, sozusagen von MV und sage, hier sind aber nur schöne Wellen und nur tolle Leute. Nein, das ist doch totaler Quatsch. Ich bin aber auch kein Totengräber, ich habe keinen Bock auf diese Weltuntergangsstimmung. Ganz allein aus egoistischen Gründen schon nicht, weil was soll das denn mit meiner Seele machen, ja? Ich muss mich doch punktuell auf die positiven Aspekte besinnen. Und weil sonst nur mit herunterlassendem Kopf und oh Gott, die Welt geht unter rumzulaufen, was soll das denn bedeuten? Das überlässt ja auch diesen Leuten total das Feld, ja? Mal so ein bisschen Power reinbringen, mal so ein bisschen Lebenslust, mal so ein bisschen Feuer auch sozusagen vielleicht anzuecken, aber so damit vielleicht auch Leute mitzunehmen. Darum geht's doch. Und sich das vielleicht auch, dieses Feuer so ein bisschen zu erhalten. Und das meine ich ja mit Widersprüche, Fragen. Was ist richtig, was ist falsch, was ist zu viel, was ist zu wenig? Diese Frage, die habe ich ständig. Mal denke ich, streite ich zu wenig, mal streite ich zu viel, ja? Aber wenn ich in Interviews sitze, sitzen Leute vor mir und die sagen zu mir, ja, sie schießen ja ganz schön gegen die linke Szene und ganz schön wenig gegen die AfD. Und dann sage ich zu denen, das ist euer Ernst? Ich fahre hier heute Abend in ein 54%-Dorf wieder zurück, ja? Da sitze ich morgen Abend und mache eine Lesung vor den Leuten. Ich hau nicht nach so einer Lesung ab. Ich bin nicht ein Journalist, der eine 2-3 Tage Reportage macht und sagt Tschüss oder irgendein Aktivist, der nach 2-3 Tagen wieder abhaut, sondern ich werde das im Alltag merken. Und dann gucken die mich an, ja, und dann sage ich, wann habt ihr das letzte Mal beide mit einem AfDler gestritten? Wann seid ihr da mal reingegangen, wenn es euch so wichtig ist? Und dann gucken die mich an und die ziehen die Schultern hoch. Und das ist genau das Scheißproblem. Wenn ihr alle so viel brennt und euch die Demokratie so wichtig ist, dann würdet ihr ein bisschen anders agieren. Euch geht's nur um das Scheißwohlfühlen und dass ihr Recht habt. Und das ist das, was ankotzt. Und das ist das, auf was ganz viele Leute ankotzt. Ihr brennt nicht. Ihr brennt nur für euch und eure Scheißseele. So, aber nicht für die Gesellschaft. Weil ich da sage, ich lebe jenseits der Brandmauer und mir ganz viele Fragen stelle, die nicht in die Religionsansichten von irgendwelchen linken Gralshütern passen. Ich lebe da in einem Bundesland, was ich liebe, aber es ist nie einfach mit der Liebe, ja? Und was 719 von 724 Gemeinden bei der letzten Bundestagswahl die AfD zur stärksten Partei gemacht hat. Ich lebe im 54%-Ort. Also, ich erlebe bei diesen ganzen Brandmauerdebatten immer nur hilflose Parteien, die sitzen, fassen sich auf den Kopf und sagen, das darf nicht passieren, das darf nicht passieren, das darf nicht passieren. Ja, aber ich lebe da, wo ich mich mit auseinandersetzen muss, was ist, wenn es passiert. Schön, wenn ich Unrecht habe. Schön, wenn es anders ist. Aber ich kann doch nicht zu einer von diesen ganzen Leuten werden, die dann sagen, oh Gott, ja, dann geht die Welt unter. Wenn so ein Rainer Haselhoff oder ein Böhmermann in Interviews sagen, ja, wenn die AfD an die Macht kommt, dann bin ich weg. Ja, aber Digga, 90-95%, die können sich das gar nicht leisten, die wollen sich das gar nicht leisten, die wollen doch da leben, ja. Also, und für die AfDler, nicht für alle AfDler, aber für die Hardcore-Leute, da sind doch solche Aussagen, so ein Kopf in den Sand stecken, schon vorher. Die sagen doch, was? So einfach kriegen wir euch weg? So einfach? Dann legen wir aber erstmal richtig los. Also, es ärgert mich, es macht mich emotional, weil es mich noch berührt, weil ich wirklich dafür noch brenne, ja? Und dann wieder so eine positive Momente schaffen, die einen selber Kraft geben, die einen irgendwie an so eine Gemeinschaft auch glauben lassen. Wenn wir da einen gemeinsamen Skatepark bauen, ja, mit den Leuten zusammen, da sind 60, 70 ganz verschiedene Leute, die so einen Skatepark zusammenbauen. Oder das Wissen-Jahn-Festival machen. Und. was in dieser Gemeinde passiert, weil in Jahren wirklich noch viel passiert, dann ist das was Gutes, verdammt nochmal.
Da ist sehr viel Emotion bei dir, aber es ist ja eben auch kein Sachbuch mit Distanz geschrieben, sondern man steigt sehr ein mit dir in deine Welt im vorpommerschen Jahren. Dieses Festival, das hast du erwähnt, was ihr seit einigen Jahren im September organisiert, das heißt Wasted in Jam. Du willst ja was organisieren auf dem Dorf und du hast vor allem die Jugend im Blick. Ne? Also was überzeugt die, wie kommt man an die ran?
Ich schreibe das ja in einem Kapitel, wo es darum geht, wo ich mich damit auseinandersetze, wo kommt denn beispielsweise dieser Rechtsruck her oder was bedeutet das bei den Kids auch, ja, dass das gerade so angesagt ist. Und ich gehe da ran und sage, oh Gott, wo wäre denn so ein 15-, 16-jähriger Monchi gelandet, der Bock auf Stress, auf Action hatte, ja. Wir wollten anecken, wir wollten auf die Kacke hauen, ja. Der 38-jährige Monchi sagt, ist alles, muss es alles geben und so alles. Aber sag mal, bei so Fridays for Future Kids, wo die Eltern am besten noch klatschen, wenn du schwänzt, das hätte mich doch total angekotzt. Ich wollte Ärger. Wenn ich Anzeigen nach Hause gebracht habe, habe ich mich gefreut, wo wäre ich heute gelandet. Es geht mir nicht darum, um so ein pauschales Dissen. Ich weiß, dass es coole linke antifaschistische Initiativen gibt oder auch einfach zivilgesellschaftliche Initiativen, die vor Ort was Cooles machen. Keine Frage. Es geht mir darum, um diesen Habitus, dieses Saubere, dieses Gute. Ja? So, mein Freund Lothar König, der mich geprägt hat, ein Pfarrer damals aus Thüringen, der sich schon mal der Stasi angelegt hat, der sich auch mit den Faschos angelegt hat in Jena, der sich auch immer mit den eigenen Leuten angelegt hat, denen jede Schublade zu klein war, der hat immer gesagt zu mir, Monchi, halt dich fern von den Guten. Und wenn Leute ernsthaft so eine Demos machen wie Aufstand der Anständigen, dann geht es da einfach in erster Linie, glaube ich, ganz vielen Leuten darum, sich selber zu beweihräuchern und zu sagen, dass man selber total geil ist. Es geht nicht darum zu gucken, was ist verbindend, wo kriegen wir uns irgendwie geeinigt, sondern, ja, also kommt alle mit, aber nur wenn ihr anständig wart und nur wenn ihr eine weiße Weste hattet. Aber ja, selbst ihr habt keine weißen Westen, wenn ihr ehrlich seid. Da, glaube ich, geht es wirklich dann um Selbstbespaßung. Und ich denke dann immer nur, wenn ich sowas von außen sehe, oh Gott, na gut, sollen die das machen? Aber bitte lass das in Berlin. Und, aber es gibt jetzt ja Instagram. Oh Gott, dann kriegen das die Kids bei uns mit. Die sehen das, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird alles noch viel schlimmer. Weil die holen damit niemanden ab.
Ja, aber Hand aufs Herz, du warst doch genauso. Also auf jeder Antifa-Demo, auf der du als Jugendlicher warst.
Ich war auch wohlstandsverwahrlost. Ich habe gedacht, diese Demokratie und so, das ist alles total selbstverständlich. Ja? Ich war viel zu oft schwarz-weiß. Mich hat die Realität halt punktuell eingeholt. Und das heißt nicht, dass ich meine humanistischen Grundwerte vergessen will, sondern die muss ich mir auch immer wieder selber erkämpfen. Aber dass solche Sachen, solch Habitus, dieses Moralapostelgelaber, jedenfalls da, wo ich lebe, keine Menschen abholt, und dass das eher es den Überzeugungsarschlöchern es viel einfacher macht, Kids zu erreichen, das ist für mich ein Fakt und das ist ein richtiges Problem. Und wenn wir beim Wasted in Jam ein Programmheft haben, dann schreibe ich da, hey, wir freuen uns, dass ihr da seid, auch wenn ihr Idioten wart oder so, waren wir auch alle schon oft genug, ihr seid herzlich willkommen, kommt her, alle Assis, alle Prolls mit guten Herzen zu uns. Und das sage ich einfach aus meiner eigenen Lebenserfahrung auch, weil ich rede nicht von, oh ja, wir finden uns alle geil und klatschen uns nur auf die Schultern. Ich will streiten, ich habe Bock auf Streiten, konstruktives Streiten, ja.
Und trotzdem, wir müssen noch mal reingehen in dieses Gefühl von, das ist unser beider Heimat und das schmerzt irgendwie darüber zu sprechen. Und man versucht es ja auch irgendwie zu erklären, warum ist es denn der Nachbar? Warum? Du hast so eine Typologie der AfD-Wähler bei dir. Und da hast du zum Beispiel eine, wo du sagst, das ist die sympathische. Du versprichst in dem Buch, du hast vorher noch nicht mit ihr darüber geredet. Du willst vor der Veröffentlichung mit ihr reden. Hast du es gemacht?
Nein, habe ich nicht gemacht. Also ich mache das öfters, ständig mit Leuten. Aber es gibt einfach auch Momente, wo man sagt, boah, ich will nicht mehr und ich will nicht desillusioniert sein, weil ich will mir ja noch einreden, das ist noch eine, da kann ich noch irgendwie kämpfen und vielleicht will sie jetzt irgendwann nicht mehr. Was der rote Faden ist bei all diesen Leuten und auch bei vielen Leuten, die nicht die AfD gewählt haben, ist die komplette Abgegessenheit der Berliner Politik. Damit kriegst du niemanden mehr irgendwie hervorgelockt und ich werde auch nicht ich gehe wählen. Ja, aber ich wähle das geringste Übel am 20.09. Das ist auch das Bittere, glaube ich, für ganz, ganz viele Leute, die keinen Bock auf die AfD in der Provinz haben. Das ist da einfach auf dieser Berlin-Bundesparteipolitischen Ebene niemanden gibt, wo du authentisch verbrennen kannst. Da tun mir auch manchmal Landtagspolitiker, die ich auch kenne teilweise, oder Leute, Kommunalpolitiker leid, die noch Parteinamen bei sich tragen, weil ich kenne Leute, die brennen und auch für die Region und denen nehme ich das total ab, aber sie kriegen das gar nicht umgerissen, was die alles da verreißen. Ich meine, ich spiele in der Punkrock-Band, weißt du? Ich meine, früher hätte ich mir die Zunge abgebissen, als die CDU irgendwas Gutes zu sagen. Jetzt bin ich da angekommen bei der letzten Bundestagswahl, sitze ich da und denke, oh Gott, Merz und Klingbeil, hoffentlich machen die das gut. Da bin ich angekommen. Und ich sitze da und denke immer nur, das kann doch gar nicht wahr sein. Die legen denen die ganze Zeit irgendwelche Elfmeter hin, ohne Torwart, und wir wundern uns über diese Wahlergebnisse. Ja, hat doch nichts anzubieten.
Ja, aber nochmal diese Motivation, die AfD zu wählen. Gerade in ländlichen Gebieten frage ich mich das. Wie gesagt, wenn ich auf meinen Nachbarn schaue, da gibt es einen Wohlstand, da gibt es ein Haus, da gibt es einen Garten, bei uns gibt es sogar eine Infrastruktur, da gibt es einen Konsum, da wird jeden Tag frisch gekocht.
Ja, die haben halt Abstiegsangst. Die am besten, die sich was aufgebaut haben, vielleicht auch nach der Wende teilweise Leute, die haben halt massive Angst, dass wieder was zu verlieren. Und auch das kann ich dann wieder verstehen. Ich kann ja nicht verstehen, warum sie die AfD wählen. Ne? Ich glaube, es geht einfach nicht um Argumente, das habe ich gemerkt, sondern die Leute wählen wegen Emotionen, und die größte Emotion ist, Berlin muss weg. Und du brauchst den Leuten nicht damit kommen und sagen, oh ja, da hast du mal das Parteiprogramm gelesen und du weißt, aber ich habe das alles versucht. Das ist so, es gibt Momente, dann ist da diese Spendenaffäre, was weiß ich, Sachsen-Anhalt, dann denke ich, na, das ist ja vielleicht doch mal ein Ansatz, wenn ich jetzt mal so quatsche. Ach, es geht nicht um Argumente. Ich glaube, die AfD ist ein Werkzeug. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die alle denken, oh Gott, wir wählen die AfD und auf einmal regnet es goldene Schweine vom Himmel. So, sondern die AfD ist so stark, weil die alle so schwach sind. Und da ist so eine Lust am Umsturz, Bock auf Tabula Rasa, auch wenn das sozusagen man nicht weiß, was danach kommt. Und natürlich bis zu einem gewissen Grad eine Mischung aus ganz vielen, natürlich auch bis zu einem gewissen Grad Wohlstandsverwahrlosung. Ja, also dass man so denkt, ja, das ist ja alles selbstverständlich, wie es angeht. Kenne ich ja punktuell auch. Ja, ich habe das auch alles hier total für selbstverständlich genommen. Habe immer nur gesagt, das ist doch scheiße. Ich habe früher Punkrock-Songs gemacht mit Deutschland ist scheiße. Jetzt denke ich, Digga, wie peinlich kann man sein? Das kriege ich halbwegs ertragen, weil ich denke, na gut, Anfang 20 und so ist unter Welpenschutz noch. Aber umso mehr ich gereist bin, umso mehr ich unterwegs gewesen bin, denke ich, oh Gott, was habe ich für ein Glück gehabt. Wie dankbar bin ich, hier leben zu dürfen mit all den Problemen. Ja? Das ist aber eine tiefe Dankbarkeit.
Jetzt bei dem Buch, aber auch schon, als ich den Film Wildes Herz gesehen habe, den Charlie Hübner über dich gedreht hat, habe ich gedacht, was sind das für starke Eltern? Also, du warst ein Crash-Kid.
Ich habe ein Polizeiauto angezündet bei einer Fußballrandale, 2006, 5. Februar, und wurde dafür verurteilt. Eine Freiheitsstrafe bekommen, habe 30.000 Euro Schulden gehabt, die schlussendlich meine Eltern zuerst bezahlt haben, die ich dann über Jahre mir zusammengesammelt habe und dann endlich überweisen konnte, weil ich mich natürlich hart vor denen geschämt habe. Und all diese Situationen gab es, davon noch Verurteilungen, wie auch immer, mit der Band. Ich meine, wir standen im Verfassungsschutzbericht, ja. Mein ganzes Leben umgibt sich damit, dass ich auch drüber bin oder auch auf eine Kacke haue, beziehungsweise Verurteilung habe. Und meine Eltern, es gibt so ein Lied von uns, das heißt, sollte ich mal Kinder haben, will ich so sein wie ihr. Ich finde scheiße, was du machst, aber ich stehe zu dir. Und das haben meine Eltern einfach pur bis heute jeden Tag gelebt. Und das heißt nicht, dass die irgendwie kritiklos da sind, sondern wir sitzen so viel in der Familie. Ja? Wir sitzen, quatschen, streiten. Ja? Ich liebe es, mit meiner Familie zu sein. Und ich weiß, ich habe das auch eine Zeit lang zu lange selbstverständlich genommen, habe gedacht, alle haben so eine Eltern. Nein, ich bin einer der wenigen Auserwählten, die so ein Glück hatten, solche tollen Eltern zu haben. Und da bin ich zutiefst dankbar. Und ohne die zu heroisieren, die haben auch mal einen Schuss oder sind nicht perfekt, darum geht's nicht. Aber dieses Ding, dass die immer nach jedem Streit, nach jedem Ding gesagt haben, wir finden scheiße, was du machst, aber du kannst kommen, wir lieben dich. Das haben die bis heute gelebt und das hoffe ich natürlich auch, dass ich genau das in Freundschaften, in Menschen, die mir wichtig sind und in meinem familiären Umfeld genauso lebe. Und ich denke, dass ich das eingeimpft bekommen habe von meiner Familie. Man steht nicht in guten Zeiten, man steht im Sturme. Darauf kommt es an. Aber dann weißt du wenigstens, wer geile Leute sind und wer nicht. Und dieser Punkt mit diesem Machen und Meckern, das ist eigentlich für mich eines der wichtigsten Sachen. Auch der rote Faden, reden über die Brandmauer, aber dieser rote Faden ist dieses mehr Machen als Meckern. Man kann sich auskotzen, man kann mal meckern. Das wird jeder haben und das ist auch okay. Aber das haben meine Eltern mir wirklich eingeimpft auch. Wer nur meckert und nie macht, hat einfach sein Maul zu halten. Ich habe da eine Geschichte im Buch, da denke ich immer wieder dran. Auch gestern, wenn ich beim Skatepark saß und da die hunderten Leute bei der Lesung waren. Und kurz bevor der Eröffnung, wir haben 3-4 Jahre gekämpft mit so Bürokratie, bis das geklappt hat. Ja, also es war wirklich, ich musste mich in Geduld üben. Und Geduld ist was sehr Schlechtes, was ich nicht gut kann. Und kurz bevor dieser Eröffnung steht bei mir bei der Kieskuhle irgend so ein Typ daneben und sagt, ja, Monchi, ja, Skatepark, was soll denn das, ne? Wir sind doch keine Großstadt, hier fährt doch keiner Skater und hier fährt doch keiner BMX, was soll das? Hier hättest du mal einen Spielplatz gemacht. Und dann gucke ich den an, also ich kannte den gar nicht groß, so vom Sehen, und gucke den an und sage, Digga, der macht doch einen Spielplatz, ja, also freue ich mich. Da ist kein Spielplatz bis jetzt entstanden. Das Ding ist ein Jahr her. Diese Leute, die ganze Zeit sich nur in dieses Meckern verlieren, ist eine ansteckende Krankheit. Das ist ja auch eine Stärke von der AfD, meines Erachtens nach, dass die diese Leute erschaffen, in die Depression reinzureden. Ja? Selbst wenn es das schönste Wetter ist, verkaufen die denen am besten, oh Gott, ist ja alles ganz schlecht. Irgendein Grund wird schon immer geben für eine schlechte Laune. Aber wenn ich rausgehe bei mir zu Hause, dann ist das wunderschön. Wenn ich sehe, meine Oma, die hat damals immer ganz viele Fotobücher gemacht und dann habe ich einmal so ein Fotobuch gesehen, die hat ganz viele Fotos gesammelt. Da siehst du, Alter, wirklich noch wie Anfang der 90er Jahre aussah. Ja? Also da ist ja Kohle angekommen. Alter, hört auf zu heulen. Ein Bekannter von mir, Lars Jessen, Filmproduzent, hat zu mir gesagt, du Monchi, der dreht ja manchmal so Polizeiruf oder Tatort oder irgendwelche Sachen. Und dann hat er gesagt, du, der Film Gundermann, der in Brandenburg spielt, ne, und der dann gedreht wurde, der spielt irgendwie in den 80ern in Brandenburg. Und dann haben sie den gedreht und die mussten nach Nordrhein-Westfalen, ich glaube in Ruhrpott fahren, um da so kaputte so Straßen zu finden wie in der DDR. Also wirklich dieses Jammerlappengewäsch. Das ist einfach was ich wirklich einfach richtig verachte, was, glaube ich, wirklich viele Leute, das ist auf jeden Fall meine Empfinden, was immer döller geworden ist. Ja, so dieses sich auf das Negative konzentrieren und nicht auf das Positive.
Dein Buch hat bei aller Wut, bei allen Fragen und der Ambivalenz dieser Heimatliebe einen sehr positiven Schluss. Lothar König, du hast ihn schon angesprochen, der hat dich sehr geprägt, der hat gesagt, 10 Gerechte verändern die Welt. Das ist nicht dein Duktus, das so zu sagen mit diesen Worten, aber es ist das, was du versuchst zu machen in Jarmen, in Vorpommern.
Ja, vielleicht hat er recht. Lothar hat auch, also hin zu den Gescheiterten, hin zu den Leuten, die auf Fresse gefallen sind, ne, halt dich fern von den Siegern, halt dich fern von den Guten. Das sind Sachen, die ich einfach hundertprozentig fühle. Weißt du, der hat da viel auch mit mir gekämpft und ich habe das nicht immer alles so gesehen und wir haben bis zum Schluss gestritten, bis er gestorben ist. Und das war aber das Tolle, so dieses konstruktive Streiten, dieses lass uns schauen, was uns verbindet und nicht, was uns trennt. Damit meine ich ja nicht, ja, nun lass uns mal alle Bier saufen und nie streiten, sondern ich meine, na, lass uns mal reingehen, ich hab Bock. Und der hat immer gesagt, so dieses Monchi für die Menschen, nicht gegen die Menschen. Auch das musste ich erst immer mehr kapieren, auch wir als Band. Und ich denke, dass wir das über die Jahre geschafft haben, auch mit Leben zu füllen. Und das heißt nicht, dass wir vorauseilenden Gehorsam nur beliebigen Scheiß machen. Du wirst Vorträge da haben über Seenotrettung, auch über die AfD, Lesungen und alles, ja. Aber nicht so von oben herab. Und Lothar hat auch immer einen Spruch gesagt, und das ist natürlich was auch, was ich mich frage, der hat immer gesagt, in der Bibel steht, ich habe es nicht gelesen, aber ich glaube, Lothar, es gibt immer 7 gute Jahre und 7 schlechte Jahre. Man muss da durchgehen, erhobenen Hauptes. Die Frage ist nur, sind wir gerade in den schlechten oder in den guten? Mein Gefühl ist noch, wir sind in den letzten guten. Wenn einige Leute schon die ganze Zeit am Rumheulen sind und vielleicht so tun, als wenn es schon die schlechten sind. Ich glaube, die schlechten fangen erst an. Schön, wenn ich Unrecht habe.
Und wenn wir über Wasted in Jarmen gesprochen haben, und das finde ich einen ganz besonderen Aspekt, du sagst, ihr seid frei von Fördermitteln und ja, das ist wichtig.
Ja, das ist unglaublich wichtig und das werden wohl die Leute mit den Jahren immer mehr spüren. Das ist ja wie so den heiligen Gral ansprechen, das merke ich in den Interviews, wie kann man das sagen? Und dann sage ich, okay, wie kann man denn mit so Scheuklappen rumlaufen? Ihr müsst doch checken, dass in den nächsten Jahren ihr immer weniger Fördergelder bekommt, ja? Da wird wohl der 10. Töpferkurs gegen rechts nicht mehr gefördert werden. Da wäre es wohl wichtiger, den Demokratiebahnhof in Anklam zu fördern. Und da muss man wohl priorisieren. Ihr wollt das vielleicht nicht hören. Leute, die goldenen Zeiten sind vorbei. Und man muss sich aufstellen und gucken, wie man selber noch agieren kann. Darum geht es mir in diesem Buch. Die Sachen, die man selber macht, und das ist da, wo wir den Hut aufhaben, beim Racing Jam, sich nicht davon abhängig zu machen. Diese Unabhängigkeit, was natürlich bis zu einem gewissen Grad Freiheit macht. Wir müssen nicht nach euren Regeln spielen. Wir spielen nach unseren Regeln. Wir haben das Ding nach kurzer Zeit ausverkauft. Und wenn es nicht mehr so ist, dann machen wir es halt nicht mehr. Aber ich werde mich nicht von irgendwelchen staatlichen Geldern abhängig machen. Und wo am besten noch, naja, ist die AfD. Und dann, oh, Überraschung, ja, Mensch, wir kriegen ja kein Geld. Da brauche ich auch nicht rumheulen. Ich will euer Geld nicht mal dann. Und noch was, unpopuläre Aussage. Ich sage nicht, Mensch, geh aufs Dorf oder mach da was und dann wird sich aber alles auf einmal, da werden aber die Wahlen anders. Nein, 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 das ist ganz anders. Wir könnten 10 Racing-Jahren-Festivals machen und wir würden aber nichts an den Wahlen ändern, weil die Leute aus anderen Gründen wählen. Du kannst aber in Gemeinden so eine Gemeinde mit prägen. Du kannst Akzente setzen, du kannst eine Stimmung machen und du kannst vor allen Dingen in diesen Zeiten, wo die AfD den Leuten am besten erzählen will, dass sie komplett die Alleinherrscher sind und überall übernehmen, kannst du Akzente setzen und sagen, nee, hier gibt es noch Leute, die haben darauf keinen Bock. Das sind die kleinen Steps, dass sie vielleicht für einigen Leuten zu wenig sind. Das ist nicht mein Problem. Das ist aber meine Lebenserfahrung, die ich da in dieses Buch reingegeben habe.
Und das Buch heißt Jenseits der Brandmauer, ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Danke, Monchi, für das Gespräch.
Soweit Lenore Lötsch, Journalistin beim NDR in Rostock, im Gespräch mit Monchi. Bleibt die Frage, wie konnte es dazu kommen, dass im Dorf des Sängers von Feine Sahne Fischfilet die Mehrheit AfD wählt? Wie konnte die radikale Rechte dort und in vielen hundert weiteren Gemeinden im Osten zur stärksten politischen Kraft werden? Die Publizistin Jana Hensel hat Antworten und schlägt den ganz großen Bogen von der Wende vor mehr als 30 Jahren bis heute. Jetzt im Gespräch mit Sebastian Friedrich.
Herzlich willkommen, Frau Hensel.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Nun ist die AfD auch in Umfragen in westdeutschen Bundesländern bei der 20%-Marke und konnte ja auch bei vergangenen Wahlen dort auch schon reüssieren. Warum also speziell auf den Osten blicken?
Ja, wir hatten in den letzten Jahren immer wieder bei Wahlen Anlass, schockiert über die Wahlergebnisse in Ostdeutschland zu sein. Wir wissen spätestens seit den Bundestagswahlen im vergangenen Jahr, also im Februar 2025, dass die AfD, wo sie zum ersten Mal stärkste Kraft geworden ist, dass die AfD eben mittlerweile ein Wachstum im Osten erreicht hat, ja, das demokratiegefährdend ist. Man schaute auf den Osten und er war blau, weil die AfD so gut wie alle Wahlkreise in Ostdeutschland für sich gewonnen hatte. Und mir trat wieder dieses alte Bild der DDR, also die DDR in ihren alten Umrissen, wieder entgegen. Das ist ein Bild, was ich aus dem Schulunterricht in den 80er Jahren kannte. Und ich hatte mich ordentlich erschrocken. Also das war eine Zäsur. Ich schaute auf diese Karte und dachte, das ist ein Anlass, ein trauriger Anlass, noch einmal zu fragen, wie konnte es eigentlich so weit kommen?
Woran machen Sie diese Demokratiegefährdung fest? Weil man könnte ja auch argumentieren, die Wahlbeteiligung ist auch jetzt im Osten Deutschlands so hoch wie schon lange nicht mehr. Also gibt es tatsächlich eine Krise der Demokratie?
Ganz ehrlich, mit dieser Wahlbeteiligung wird häufig argumentiert. Ja, tatsächlich, die Wahlbeteiligung ist seit 2015, also Merkels Flüchtlingspolitik und dem Sichtbarwerden von Pegida und dann der AfD, kontinuierlich gestiegen. Die hohen Wahlbeteiligungen jedoch gehen allein auf das Konto der AfD. Und man kann also auch sagen, ja, da gibt es Menschen, die benutzen sozusagen ihr demokratisches Wahlrecht, aber sie machen doch ihr Kreuz bei einer Partei, die gesichert rechtsextrem ist in Teilen. Und wenn man sich das Wahlprogramm gerade für Sachsen-Anhalt anschaut, dann ist es ein Programm mit extrem autoritären Vibes. Das hat extrem disruptive Züge und wenig mit der Demokratie zu tun, die wir kennen und schätzen. Und ich bin ziemlich sicher, dass man diese Frage, wie konnte es eigentlich so weit kommen, dass sich so große Teile der ostdeutschen Gesellschaft von der Demokratie verabschieden, dass man diese Frage nur beantworten kann, wenn man an den Anfang zurückgeht.
Interessanterweise ist für Sie der Anfang aber die Wiedervereinigung und gerade nicht die Geschichte der DDR. Das ist insofern doch etwas überraschend, weil doch viele auch in der Diktaturerfahrung der DDR eine wesentliche Ursache für den Aufstieg der Rechten auch in Ostdeutschland sehen. Da sind Sie aber skeptisch.
Nein, ich halte das Diktaturerbe und autoritäre Reste, die sozusagen aus der Diktatur in die Gegenwart geschleppt wurden. Das ist ein sehr triviales Narrativ und das hält den Zahlen nicht stand. Im Gegenteil, die ostdeutsche Gesellschaft erlebt mit der Demokratie und sozusagen der Parteiendemokratie eine sehr wechselvolle Geschichte. Und wir können sehen, dass diese ostdeutsche Gesellschaft von Anfang an eigentlich unter den westdeutschen Parteien, westdeutsch dominierten Parteien, nach Allianzpartnern sucht, verschiedene Wege geht, immer wieder auch enttäuscht wird, sich abwendet und so weiter und so weiter. Aber dass man eben noch sehr lange an diese Demokratie glaubt, zur Wahl geht und so weiter. Das erste Mal, dass sich Teile der Ostdeutschen von dem demokratischen System nicht verabschieden, aber doch zumindest zurückziehen, das beginnt eigentlich mit der Einführung von Hartz IV im Jahr 2004, 2005 und zeigt sich in einer zurückgehenden Wahlbeteiligung. Die Wahlbeteiligung in den Jahren nach der Einführung von Hartz IV, die sinkt auf ein Niveau, wie es in der Geschichte der Bundesrepublik vorher nicht gewesen ist. Und ich war total überrascht, jetzt in meiner Recherche für das Buch darauf zu stoßen, weil es ein erster Hinweis darauf ist, dass sich in dem Wahlerfolg, rasch einsetzenden Wahlerfolg der AfD in den Jahren nach 2015, dass sich dort etwas zeigt, was vorher im Verborgenen wirkte und eher passiver Protest gewesen ist. Mhm.
Ganz interessant, weil häufig wird ja dann die Erfahrung der Treuhand Anfang der 90er Jahre ins Feld geführt oder es wird dann auch über die sogenannten Baseballschlägerjahre in den 90er Jahren gesprochen. Die Markierung 2003, 2004, die Einführung der Harzreform, Agenda 2010 und auch die Proteste dagegen, das ist tatsächlich etwas, finde ich, was man so häufig nicht gelesen hat im Zusammenhang mit einer Analyse des Aufstiegs der Rechten in Ostdeutschland.
Ja, wir kommen aus einem Jahrzehnt, wo gerade das Nachdenken über Ostdeutschland sich sehr mit Einstellungsfragen beschäftigt hat, also rassistischen Einstellungen. Ich möchte diese ganzen Phänomene überhaupt nicht kleinreden und sie sind da. Aber wenn wir nochmal in die ganzen Zahlen schauen und wenn wir uns gerade Einstellungsmuster, autoritäre Einstellungsmuster im Vergleich zwischen Ost und West anschauen, dann können wir sehen, dass die ostdeutsche Gesellschaft erst in den späten 90er Jahren überhaupt mit dem Westen in wesentlichen Kennziffern gleichzieht und dass es eben noch sehr lange einen sehr großen Glauben an diese Demokratie gegeben hat. Deswegen habe ich mich eher gefragt, was sind eigentlich andere Fragen, materielle Fragen beispielsweise gewesen? Und warum ist diese Hartz IV, diese Einführung, also diese größte Reform der sozialen Sicherungssysteme in der Geschichte der Bundesrepublik, warum ist das politisch ein so einschneidendes Erlebnis? Nun, Hartz IV ist die große Antwort letztlich auf den enormen Anstieg der Arbeitslosigkeit in den frühen 90er Jahren. Ende des Jahres 91 waren bereits 3 Millionen Ostdeutsche von Arbeitslosigkeit betroffen. Diese Zahlen halten sich die ganzen 90er Jahre hindurch. Das führt zu einer großen Abwanderung von jungen und gut ausgebildeten Leuten. Das spüren wir noch heute, wenn wir in die ländlichen Räume fahren. Die Einführung von Hartz IV ist im Prinzip die politische Antwort auf diese enorme Belastung der sozialen Sicherungssysteme und ist aber das Eingeständnis letztlich, dass Arbeitsplätze, Industriearbeitsplätze im Osten nicht mehr in großen Zahlen zurückkommen werden. Das heißt, die Politik verabschiedet sich eigentlich von diesem Versprechen der blühenden Landschaften und reagiert mit einer Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Der Osten geht dagegen auf die Straße, übrigens zum letzten Mal von links, bevor er dann nach 2015 von rechts rebelliert. Und das ist eine unglaubliche Enttäuschungserfahrung. Insgesamt führt die Einführung von Hartz IV zu einer Ausweitung des sogenannten Niedriglohnsektors. Der Niedriglohnsektor ist im Osten allerdings sozusagen durch die schon beschriebenen Treuhandpolitik und Deindustrialisierungserfahrung der 90er Jahre. Dieser Niedriglohnsektor ist im Osten schon auf einem sehr hohen Niveau und steigt nach der Einführung von Hartz IV noch einmal auf sage und schreibe 37%. Also das große Versprechen der Einheit, der Angleichung der Lebensverhältnisse von Ost und West, das kann man gut sehen, das beginnt eigentlich mit der Einführung von Hartz IV zu stagnieren. Es erholt sich dann etwas, aber erst weit nach den Jahren 2015, weil man dann den sogenannten Fachkräftemangel spürt. Aber ein komplettes Jahrzehnt ist eigentlich eine extreme Stagnation im Lohnniveau. Das ist die materielle und die mentale oder sagen wir die gesellschaftliche Erfahrung mit Hartz IV ist gerade in den ländlichen Räumen. Die Leute arbeiten in Zeitarbeitsfirmen, in Minijobs, in Teilzeitarrangements und zwar häufig unterhalb ihrer eigentlichen Qualifikation. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Die ostdeutsche Gesellschaft ist eine gut ausgebildete Facharbeiterinnengesellschaft gewesen. Wenn Leute zu solchen enormen Zahlen unterhalb ihrer eigentlichen Qualifikation angestellt sind, das macht etwas mit einer Gesellschaft. Aus dieser Erfahrung kommen nicht unwesentliche Teile, treffen auf das Jahr 2015, auf die Ausrufung der Willkommenskultur. Und da clasht was, glaube ich.
Da clasht etwas. Und das ist ja jetzt ja die Frage, warum das jetzt erstmal in den ersten Jahren nach den Harz-Reformen ja erstmal keinen politischen Ausdruck dahingehend findet, dass jetzt die rechten Parteien dort viel, viel stärker werden. Jetzt mal von ein bisschen NPD in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen mal abgesehen. Warum ist dann 10 Jahre später dann dieser Clash? Also was passiert da? Was kommt da zusammen?
Also erstmal kann man sehen, dass mit der Einführung von Hartz IV die Leute fluchtartig quasi ihre Anhängerschaft mit den Sozialdemokraten aufkündigen. Es gibt diese große Fluchtbewegung von der Union in den späten 90er Jahren, aber die Kurve, die SPD nach Einführung von Hartz IV in Ostdeutschland, die ist tiefer und geht schneller. Interessant ist, dass die SPD sich, glaube ich, nie wirklich damit auseinandergesetzt hat, wie fluchtartig die Ostdeutschen dann in den Jahren danach sozusagen die Anhängerschaft aufkündigen. Ein Teil dieser Leute tritt noch einmal einen Schritt nach links. Es kommt noch mal zu den großen Jahren der Linkspartei, die da erst entsteht, weil sich PDS und WASG miteinander verbinden. Aber erstmal gehen die Leute entweder raus aus dem System oder treten noch mal nach links. Weil es eben, Herr Friedrich, das ist meine Erklärung, weil die Autoritären noch nicht auf dem Spielfeld sind, weil die noch nicht agieren, die kommen eben dann erst in den Jahren nach 2013, 14 treten sie als Akteur auf und erstmal noch mit Herrn von Lucke, Westdeutsch, professoral, als Anti-Euro-Partei. Die Ostdeutschen kapern diese AfD dann in den Jahren nach 2015. Und sie machen sie zu der Partei, zu der migrationsfeindlichen, rassistischen Partei, die sie heute ist.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, werden die sozialen und ökonomischen Voraussetzungen vorher schon gelegt und dann kann darauf dann aufbauend eine auch in sich transformierte AfD, die stärker auf die sogenannten kleinen Leute, wie es Gauland gesagt hat, dann setzt, kann dann dieses Potenzial abschöpfen von Menschen, die vorübergehend sich dann auch gar nicht mehr an den Wahlen und so weiter beteiligt haben.
Steffen Mau, der Soziologe, sagt sozusagen, der Oben-Unten-Konflikt ist zu einem Innen-Außen-Konflikt geworden. Und ich glaube, das kann man sehen. Also erinnern wir uns nochmal an die Tage im August des Jahres 2015, als Angela Merkel damals im sächsischen Heidenau eine Flüchtlingsunterkunft einweihen will. Dort gibt es massiven Protest, dort gibt es gewaltsame Ausschreitungen von Teilen der dort lokalen Bevölkerung. Und was wir dort sehen, nicht, dass ich das damals wusste, das ist mir jetzt nochmal klarer geworden in der Beschäftigung danach. Was wir dort sehen, sind, glaube ich, radikale Teile einer doch insgesamt sich in großen Teilen prekarisierten Gesellschaft. Und die Willkommenskultur, dieses, wir machen die Arme auf für Menschen aus anderen Ländern, die in Not sind, die unsere Hilfe brauchen, diese ostentative Großzügigkeit wirkt, glaube ich, wie eine Art Trigger für Teile der Gesellschaft, die sich von Hartz IV in den Jahren quasi vom Staat alleine gelassen gefühlt haben.
Wo verläuft Ihrer Ansicht nach die Grenze zwischen ja verstehen wollen auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch Verständnis für politische Richtungen, mit denen Sie ja nicht sympathisieren?
Ja, natürlich, das ist ein schmaler Grat und ich wäge meine Worte und das ist auch das, was ich im Buch mache. Ich trenne zwischen einer extrem ideologischen und auch sich immer stärker radikalisierenden Partei. Aber ich gebe mir schon die Mühe und verstehe es auch als ein Plädoyer, sich mit den Wählerinnen und Wählern zu beschäftigen, auch wenn uns deren politische Einstellungen nicht gefallen mögen, auch wenn darunter Teile sind, die rechtsextrem, gefestigt rechtsextreme Einstellungsmuster haben. Die AfD hat heute eine Unterstützerbasis von ungefähr 35-40% in den ostdeutschen Flächenländern. Offen gestanden, das ist zu hoch. Darunter fallen viele Leute, von denen ich glaube, dass sie in die politische Mitte eines Landes gehören. Und ich finde, wir müssen 15-20% dieser Leute unbedingt zurückholen. Ich sehe im Moment nicht, dass diese Anstrengungen gemacht werden. Wir haben im Westen jetzt eine AfD, in den westdeutschen Ländern haben wir eine AfD, die liegt eben bei ungefähr diesen 20%. Auch das ist zu viel, aber 20% ist eine Größe, wo man gerade in den Länderparlamenten und auch im Bund noch komfortabel demokratische Mehrheiten um eine solche radikale Partei drumherum bauen kann und vor allem diese Partei nicht so groß ist, dass sie das gesellschaftliche Klima derartig prägt. Davon sind wir im Osten längst entfernt. Und ich glaube, dass wir es in eben einer Mischung aus politischer Distanzierung, aber gleichzeitig einer gewissen Empathie und auch Genauigkeit in der Beschreibung der Probleme in den ostdeutschen Ländern und unter den ostdeutschen Wählerinnen und Wählern. Ich glaube, dass das die Voraussetzung ist, um das Problem zu lösen. Drüber zu gehen, das zu denunzieren, nur mit Einstellungsmustern zu fragen, sich immer weiter nur darin zu gefallen, sich zu distanzieren. Ich glaube, ehrlich gesagt, das reicht auf Dauer nicht. Und das sage ich auch deswegen, weil wir sehen, es hat in den letzten 10 Jahren nicht gereicht.
Besteht nicht doch auch eine Gefahr, wenn man zu sehr auch auf die ökonomischen Strukturen blickt, dass man dann Menschen, in diesem Fall jetzt ganz konkret auch Ostdeutsche, die die AfD wählen, aus ihrer eigenen politischen Verantwortung entlässt?
Ich halte diese AfD deswegen auch so gefährlich, weil der Prozess, der darunter liegt, kein irrationaler, sondern ein rationaler ist und weil ich auch glaube, dass die Politik, eine in großen Teilen westdeutsch dominierte Politik, in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten tatsächlich Fehler gemacht hat. Dass sich die Menschen, wenn sich so viele Ostdeutsche heute von der Demokratie abwenden oder sich zumindest eine extrem distanzierte Haltung dazu einnehmen. Ich glaube schon, dass man auch fragen muss, hat die Demokratie nicht auch selbst einige ihrer Versprechen im Osten gebrochen oder beziehungsweise nicht in vollem Umfang eingehalten? Das sind Repräsentationsfragen, das sind Vermögensverteilungsfragen, das sind Fragen von sozialem Aufstieg, Respektfragen. Wie wird auf Augenhöhe eigentlich zwischen Ost und West, werden politische und gesellschaftspolitisch relevante Fragen verhandelt? Und viele Ostdeutsche haben eben das Gefühl, in diesem wiedervereinigten Land ein bisschen von der Peripherie aus den Dingen zuzuschauen. Und ich glaube, all das sind am Ende auch Probleme, die bei den Rechtsextremen heute auflaufen, die sie nicht lösen werden, aber die bei ihnen auflaufen.
Wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, welche Ansätze sehen Sie, um eben diese Verabschiedung von der Demokratie, um diese aufzuhalten und diese 10, 15, 20%, von denen Sie vorhin gesprochen haben, tatsächlich wieder, ja, wenn man so möchte, zurückzugewinnen?
Ich habe ja nicht das Gefühl, dass wir uns ernsthaft fragen, wie wir diese Leute zurückholen können. Der Osten braucht eine politische Perspektive, die im politischen Berlin eine Rolle spielt, weil sich viele soziale und ökonomische Fragen aus ostdeutscher Perspektive anders anschauen.
Also eine stärkere ostdeutsche Stimme. Ist das der Ansatz, den Landespolitiker stärker gehen sollten?
Ja, Landespolitiker sind damit erfolgreich. Da haben Sie völlig recht. Wir kommen aus einer Dekade mit sehr charismatischen ostdeutschen Ministerpräsidenten. Herrn Wojtke, Herrn Kretschmer, Herr Haseloff, in Sachsen-Anhalt nicht zu vergessen, Manuela Schwesig. Sie haben unglaublich gekämpft gegen die AfD. Sie haben den Modus von Politik im Osten extrem verändert, Barrieren abgebaut, sind wahnsinnig viel in ihren Ländern unterwegs gewesen, haben viel mit den Menschen geredet. Also sie haben sozusagen, so gut sie es konnten, auf diese Triftbewegung reagiert. Aber dennoch, mit der doch traurigen Bilanz, sie haben den Aufstieg der AfD nicht aufhalten können. Also können wir doch sehen, dass, glaube ich, diese Fragen nicht in der Landespolitik beantwortet werden können, sondern diese Fragen liegen in Berlin. Diese Fragen liegen nochmal in der großen Mechanik des Zusammenwirkens zwischen Ost und West. Und ich glaube ja, dass der Rechtsruck, das starke Ergebnis für die Autoritären im Osten, eben die Geschichte einer auch in Teilen gescheiterten Wiedervereinigung erzählt. Und ich glaube, dass wir uns von zentralen Narrativen verabschieden müssen. Ost und West sind nicht in dem Maße zusammengekommen, wie sie es mal gehofft haben. Der Osten hat das Wohlstandsniveau Westdeutschlands nicht erreicht. Und diese beiden doch sehr verschieden gebliebenen Landesteile, die müssen eben auch politisch verschieden adressiert angesprochen werden. Und das ist, glaube ich, eine sehr große Aufgabe. Das sagt sich ganz leicht. Denn wenn man sich fragt, was bedeutet das eigentlich? Ja, dann kann es bedeuten, dass wir sogar sozusagen verschiedene Maßnahmen für beide Teile brauchen. Also das geht sehr weit. Aber wir müssen anfangen, darüber nachzudenken. Wir können nicht mehr beide Landesteile gleich politisch adressieren. Oder um es nochmal konkret zu machen, der größte gesellschaftspolitische Konflikt der vergangenen Jahre, also die Auseinandersetzung über die Frage, wie wir mit dem Konflikt in der Ukraine als Deutschland umgehen müssen. Da haben wir eine extreme Differenz in der Frage nach den Waffenlieferungen zwischen Ost und West gesehen. Wir haben große Differenzen in der Frage gesehen, sollen wir es mehr mit Diplomatie versuchen oder nicht? Und das ist eben auch ein Konflikt gewesen, der stark an der Ost-West-Achse entlang debattiert wurde und sich überhaupt gestellt hat. Politisch beantwortet haben wir den überhaupt nicht. Und die AfD profitierte eben von diesem Konflikt noch einmal ähnlich stark wie von der Migrationskrise in den Jahren nach 2015. Also es gibt doch diese starken Ost-West-Konflikte, die ziehen an dem Land. Und ich glaube, wir müssen aufhören, sie immer und immer wieder zu ignorieren, sondern die müssen geführt werden und politisch beantwortet werden.
Wir haben jetzt viel über die politische Ebene gesprochen. Was kann aber auf der allgemein gesellschaftlichen Ebene getan werden, um diese Krise der Demokratie, von der Sie sprechen, um dieser entgegenzuwirken?
Das sind ganz viele Dinge. Ich glaube schon, dass wir uns fragen müssen, ob diese repräsentative Demokratie, in der die Menschen alle 4 Jahre quasi bei der Wahl ihr Kreuz machen, ob das reicht. Ob wir nicht viel stärker auch Teile von direkter Demokratie brauchen. Das ist auch eine Lehre quasi, die man aus dem Osten mitnehmen kann, gerade wenn Gesellschaften das Gefühl haben, dass ihre Realitäten zu stark aus dem Blickfeld geraten. Dann brauchen wir Elemente von direkter Demokratie, die größer sind als Bürgerräte, glaube ich. Und dann brauchen wir nochmal, ich habe es schon mehrmals gesagt, wir brauchen schon nochmal die Frage, wie kann nochmal eine Art von Umverteilung, wie kann der Osten stärker partizipieren, braucht er ein Vetorecht, wie kann diese dauernde Minderheitenposition letztlich in allen Abstimmungsprozessen, wie kann das eigentlich aufgehoben werden? Ich glaube, man muss schon nochmal in die Mechanik dieses wiedervereinigten Landes schauen.
Jana Hensel, politische Journalistin und Autorin. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Der Interviewer war Sebastian Friedrich. Nach der Wahl ist vor der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin wird am kommenden Wochenende gewählt. Deshalb hören Sie im nächsten SWR-Kulturgespräch am kommenden Samstag wieder 2 prominente Stimmen mit Ostbiografie. Die Publizistin Marieke Reimann beklagt in ihrem aktuellen Buch Zweite Wende, dass Ostdeutsche in der Politik, in den Medien, in der Wirtschaft und der Kultur nicht angemessen vertreten seien, auch oft falsch dargestellt würden, was für viel Verdruss sorgt und sich dringend ändern müsse. Der Schriftsteller Lukas Rietschel hat unter anderem den Lebensweg eines AfD-Politikers im Osten nachgezeichnet und gibt uns damit ganz andere Einblicke. Am kommenden Samstag ab 17.04 Uhr in SWR Kulturgespräch, online jederzeit auf ARD Sounds.